Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Zero, der Nachhaltigkeits-Podcast der DVZ.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zero, dem Nachhaltigkeits-Podcast der DVZ. Mein Name ist Lennart Albrecht. Ich bin Redakteur bei der Deutschen Verkehrszeitung. Ja, meines Erachtens nach bilden den Schwerpunkt unserer Berichterstattung ja und auch der Schwerpunkt der Diskussion um Nachhaltigkeit in der Logistik häufig Themen rund um das Thema E-Lkw, Ladeinfrastruktur und zum Beispiel umweltfreundliche Treibstoffe für Schifffahrt und Luftfahrt. Aber ich finde weniger um Nachhaltigkeit in den Häfen. Und Häfen sind ja nun mal der zentrale Knotenpunkt des globalen Handels. Und wenn es um Nachhaltigkeit in Häfen geht, dann habe ich so das Gefühl, geht es viel um Landstromanschlüsse für Schiffe zum Beispiel. Ich bin mir aber sicher, dass es für eine Hafenverwaltung noch sehr viel mehr Lösungen und Stellschrauben gibt, um den Betrieb umweltfreundlicher zu machen. Zum Beispiel Wasserbüffel und Galloway-Rinder, aber dazu später mehr. Ich freue mich sehr, dass heute Robert Hove mein Gesprächspartner ist. Er ist Geschäftsführer der Hafenmanagementgesellschaft Bremen-Ports im fast gleichnamigen Bundesland Bremen und auch für den Hafen Bremerhaven zuständig. Herzlich willkommen, Herr Hove.
Ja, vielen Dank, Herr Albrecht. Ich freue mich auf das heutige Gespräch.
Sehr schön, gute Voraussetzung. Bevor wir über die, zumindest für einen Hafen, vielleicht exotischen Tiere sprechen, interessiert mich erstmal was anderes. Ganz aktuell zeichnet sich so in der Schifffahrt zumindest ab, dass es nicht schnell genug und ausreichend Kraftstoffe geben wird für den Einsatz dieser Energiehoffnungsträger, ne? Methanol, Ammoniak, und dass sie auch deutlich teurer werden als anfangs angenommen. Wie ist das für Sie im Hafen? Was ist aktuell Ihre größte Herausforderung auf dem Weg zu einem emissionsfreien Hafen?
Im Grunde nach verstehen wir die Häfen ja als ein Baustein, ein Puzzlestein in der Logistikkette. Die Schifffahrt ist natürlich eins, der Hafen ist das andere. Die Hinterlandverkehre sind sozusagen der dritte Part, wenn man das Ganze mal in diese drei großen Schwerpunktbereiche trennen möchte. Und Hafen ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wo Ladung ankommt, wo Ladung umgeschlagen wird. Und wenn wir Teil sind in der Dekarbonisierung, dann sind wir natürlich auch daran interessiert und arbeiten selbst bei Bremen und Bremenport schon seit vielen Jahren daran, die Häfen nachhaltig zu gestalten. Und mit nachhaltig meinen wir tatsächlich, sie zu dekarbonisieren. Und das ist eine der großen Herausforderungen, denen wir uns schon seit 15 Jahren verpflichtet fühlen. Wir sind, glaube ich, seit 2009, ich behaupte einfach mal, einer der ersten Häfen gewesen, vielleicht sogar der erste Hafen gewesen, der das als Leitlinie auch in seine unternehmerischen Ziele implementiert hat. Also Nachhaltigkeit im Sinne nicht nur des Marketing, sondern tatsächlich auch der effektiven Überprüfung über Kennzahlen, dass wir uns dem Thema der Dekarbonisierung hier verpflichtet fühlen.
Ja, das ist natürlich wirklich sehr früh, wenn man bedenkt, dass manche, gut, vielleicht auch Mittelständler, aber auch größere, das jetzt in den letzten 2-3 Jahren so gemerkt haben, wie relevant das ist. Aber vielleicht nochmal, gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, hier, der Bereich, das ist im Moment der größte Knackpunkt, wenn es bei der Schifffahrt der Treibstoff ist, bei den Lkw, beim Straßengüterverkehr, so die Ladeinfrastruktur. Kann man das so an einem Thema festmachen, was ist es im Hafen?
Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Von Hafen zu Hafenstandort kann man das nicht allgemein sagen. Das muss man spezifisch für den jeweiligen Standort sehen. Wir haben zum Beispiel in Bremerhaven schon viele Dinge umgesetzt, sodass wir jetzt dabei sind, tatsächlich die Energieversorgung nachhaltig für alle Hafenbeteiligten, alle Hafenbetreiber, für natürlich die Infrastruktur der Häfen auch und natürlich auch für die Ladungsströme, die hier rein und rausgehen, sie im Grunde nach im Sinne der regenerativen Energie zu versorgen und eine Art, ich will jetzt nicht Smart Grid sagen, weil das wäre zu viel gesagt, aber im Sinne eines klimaneutralen Hafens hier in Bremerhaven tatsächlich auch zu entwickeln. Von daher ist die Einbindung, wenn man erstmal bei sich selbst anfängt, und das, wie ich eben schon sagte, haben wir als Unternehmen vor gut 15 Jahren begonnen, sind seit 2013 auch klimaneutral. Natürlich haben wir Emissionen, die wir auch ausgleichen seit 2013, indem wir über Moor-Zertifikate hier in der Region uns die letzten Emissionen sozusagen dann auch, dass wir sie dort ausgleichen. Aber über die eigene Zuständigkeit hinaus kommt dann natürlich auch das Hafenareal. Und da sprechen wir dann über die Betreiber und über die Unternehmen, die im Hafen arbeiten. Und da haben wir seit gut 6-7 Jahren ein Projekt aufgesetzt über ein Forschungsthema mit Shark damals bezeichnet, wie wir eine Digitalisierung im Sinne der Ermittlung von Kennzahlen als Zwilling erstellt haben. Und da sind wir jetzt zu einem Abschluss gekommen, gemeinsam mit der Siemens, die für uns im Auftrag diese Arbeit getan hat, die ganzen Kennzahlen in eine Cloud zu packen, um festzustellen, wo sind eigentlich die Verbräuche, wo sind die Bedarfe und wie können wir uns gegenseitig ergänzen. Und das soll zum Ziel haben, dass der gesamte Überseehafen hier in Bremerhaven, und es ist ja der größte Hafen des Landes Bremens, dass der tatsächlich eine Klimaneutralität in den nächsten 10-12 Jahren auch erreichen kann. Und das ist die größte Herausforderung, das zu schaffen, weil da redet man nicht nur über sein eigenes Portfolio, über seine eigene Zuständigkeit, sondern da ist man automatisch natürlich auch mit den Unternehmen dabei, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Das ist uns gelungen und ich glaube, das ist auch beispielgebend für andere Hafenstandorte. Ich kenne auch keinen Hafen, weder in Europa noch darüber hinaus, was sich gemeinsam mit allen Stakeholdern des Hafens dazu verpflichtet hat. Und da sind wir gerade dabei, die Produkte und die Projekte aufzulegen, die wir natürlich in den nächsten Jahren, und das ist nichts, was wir in 2-3 Jahren schaffen, sondern was wir über die nächsten 10-15 Jahre entwickeln müssen, auch zu definieren und dann auch in Umsetzung zu geben. Das ist die größte Herausforderung, die wir hier gerade im Sinne der Nachhaltigkeit am Standort Bremerhaven haben.
Sie sagten gerade, Überseehafen so in den nächsten gut 10, vielleicht 12 Jahren CO2-neutral betrieben. Wann soll der gesamte Hafen folgen? Ist das, ich sag mal, EU-Ziel 2050 oder wann ist da Ihr Korridor, wann die restlichen Teile dann folgen sollen?
Ja, das Interessante sind ja Jahreszahlen, die irgendwo so auch so einen Zielkorridor darstellen. Als wir vor einigen Jahren uns mit dem Thema beschäftigt haben, was muss über unsere eigene Zuständigkeit hinaus auch an Regulatorik erfolgen, waren wir natürlich relativ schnell bei der Seeschifffahrt und da waren wir relativ schnell bei den Regulatorien der IMO, also der Internationalen Maritimen Organisation, die sich selber noch gar nicht so damit beschäftigt hat, ambitionierte Ziele zu definieren.
Um es mal noch sehr schwammig gehalten, ne? Genau.
Sehr schwammig gehalten und auch das Ganze so in 2100, also ich sage jetzt mal aus der damaligen Sicht so 80, 85 Jahre so im Blick gehabt. Und das war für uns auf alle Fälle schon immer eine nicht hinnehmbare Perspektive. Und daher haben wir uns auch engagiert, auch innerhalb der nordwesteuropäischen Häfen hier als Bremen Ports engagiert, zu sagen, also wir gehen da mal voraus. Wir sagen einfach mal auch, vielleicht als kleiner Hafen im Vergleich zu den großen Häfen Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, machen unsere Stimme laut, auch in Brüssel und sagen, also das ist nicht hinnehmbar. Das muss definitiv auf 2050 reduziert werden. Also praktisch das Ziel muss wesentlich ambitionierter und auch erreichbar sein. Damals, also vor ungefähr, sagen wir mal 5 Jahren, hatte man noch 30 Jahre so im Forecast und da sind natürlich so vor dem Hintergrund von Schiffsentwicklung auch so 2 Entwicklungsschritte mit berücksichtigt worden. Und deswegen haben wir immer gesagt, also 2050 muss definitiv das Ziel sein, dass die Seeschifffahrt wieder so klimaneutral ist, wie sie das vor 100, 120 Jahren war, als mehr noch mit rein regenerativer Energie, mit Wind von A nach B über die Weltmeere gesegelt ist. Und da war jeder Ochsenkahn mit mehr Methanausstoß versehen und damit nicht klimaneutraler als so ein Schiff, sondern das Gegenteil. Und demzufolge haben wir gesagt, wenn wir da wieder hinkommen und die Seeschifffahrt ist klimaneutral, so wie es, wie gesagt, in dem vorletzten Jahrhundert war, dann haben wir zumindest schon mal auch die Diskussion um Deglobalisierung und Globalisierung zumindest was die Emissionen angeht. Und Schiffe, wie wir wissen, emittieren eben 97% ihrer Treibstoffe während der Fahrt und nicht in den Häfen. Dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht, was das Thema überhaupt Güter kommen über die sieben Meere in die Häfen. Und dann sind wir in den Häfen und in den Häfen können wir nicht dahinter zurückstehen. Wir können nicht weniger als 2050 definieren, sondern bei 2100 hätte man natürlich sich irgendein Ziel setzen können, was Generationen weit weg ist. Mit 2050 kommen wir automatisch in eine ganz andere Handlungsnotwendigkeit. Und deswegen haben wir in Bremen auch gesagt, unsere Häfen sollen 2035 klimaneutral sein. Das Land Bremen hat für sich selber, für das Land, für die Städte Bremen und Bremerhaven 2038 definiert. Von daher sind wir ja vielleicht sehr, sehr ambitioniert. Aber es ist, glaube ich, besser, ambitioniert zu sein und dann vielleicht nachher, ja, noch mal ein paar Jahre später das Ziel zu erreichen, als es andersrum zu definieren. Und von daher haben wir, wie gesagt, diesen Weg recht früh beschritten, sind da auch schon einen sehr, sehr großen Schritt oder Schritt T vorangegangen. Und bis der ganze Hafen, also auch die bremischen Häfen in Bremen, einer Klimaneutralität zeigen können. Ich sag mal, da sind wir gar nicht so weit weg, weil wenn das Land Bremen sagt 2038, dann heißt es für Bremen, auch für die Stadt bremischen Häfen, definitiv nicht später als 2038.
Ja, also Zeit, die wir noch erleben, alle so.
Genau, ne? Das ist auch gut, weil 2050, 20, je nachdem wie alt man ist, 2080, ja. 2100, da kann man ja sagen, ja, das ist irgendwie die Generation nach mir. Und ja, Wo ist eigentlich meine direkte Betroffenheit, wo kann ich selber da irgendwie einen Einfluss nehmen? Aber ja, natürlich, wenn es jetzt 10, 15 Jahre sind, dann muss man sagen, was ist denn dein Beitrag dafür? Und nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Person. Und demzufolge ist das eine DNA, die wir hier bei Bremen Ports haben. Und ja, wir sind da ja auch für ausgezeichnet worden, für unsere Green Ports Strategie, nicht nur europäisch, sondern auch international. Und von daher glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit für viele eine wahrnehmbare Botschaft ist, die auch insbesondere aus Bremen kommt. Und deswegen ist das für uns sozusagen Alltagsgeschäft.
Ja, das genau, ist jetzt immer so, genau, das High-Level-Ziel. Ich versuche, dass wir nochmal hier einmal auf ganz operativer Ebene einmal sprechen. Aus Hamburg berichtete mir ein klein mittelständischer Terminalbetreiber von wirklich einer Reihe und einer Verkettung von Herausforderungen. Die würden gerne viel mehr machen, sind auch international mit ein paar Dependants unterwegs. Sie hätten gern Photovoltaik auf dem Dach. Das passt dem Denkmalschutzamt nicht so gut, weil der alte Schuppenkomplex steht unter Denkmalschutz. Die hätten gerne Drohnen zum Einsatz für die Gebäude- und Kraninspektion. Geht nicht. Die Elbphilharmonie ist in der Nähe Hochsicherheitsgebiet für Drohnen. Hätten gerne Wasserstofftankstelle, auch da die Hafen City mit Wohnbebauung in der Nähe. Also wirklich, wo man denkt, da steht sich der Staat, die Kommunen, die Verwaltung irgendwie selbst im Weg. Und die sagt natürlich, ja, wir wissen das von unseren anderen Terminals in Europa, Rotterdam zum Beispiel, da ging es viel schneller. Was machen Sie da für Erfahrungen? Was Ihre Kunden, die Terminalbetreiber, was spiegeln die Ihnen vielleicht? Ist das ähnlich in Bremen? Läuft es da anders? Weil die waren wirklich motiviert und sind daran verzweifelt, sagen, wir würden gern, aber wir werden hier von Spielball zu Spielball herumgeschickt und können nichts machen, weil uns überall Steine in den Weg gelegt werden.
Ja, das ist ein, ich würde sagen, typisches deutsches Thema, dass das eine nicht geht ohne das andere und das Ganzheitliche tatsächlich manchmal zu kurz kommt, weil die entsprechenden Regularien, die wir in den unterschiedlichen Bereichen haben, egal ob es Emissionsrecht, Wasserrecht oder was auch immer, Denkmalschutz natürlich ist, die behindern sich manchmal, nicht nur manchmal, sondern oft auch gegenseitig. Gleichwohl, und das ist auch wieder, glaube ich, ein Vorteil, auch ein Wettbewerbsvorteil aus Bremen und Bremerhaven, ist, dass wir hier denn doch etwas kleiner sind und die Community auch kleiner ist und demzufolge auch die Ansprechpartner kleiner sind. Ich habe gerade gestern mit dem Landesschutzbeauftragten für Denkmalschutz einen Termin gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben über die ja, schutzwürdigen Gebäude, Immobilien, etc. hier in unserer Zuständigkeit. Und da gibt es offene Ohren für, weil natürlich ist dem Thema auch im Denkmalschutz zum Beispiel Rechnung zu tragen. Und da ja, muss man vielleicht auch mal sagen, wird vielleicht das Ansichtsbild einer Immobilie durch eine PV zum Beispiel, wie Sie eben angesprochen haben, beeinträchtigt? Oder müssen wir auch im Denkmalschutz sozusagen uns nicht mehr so starr und steif an die Dinge halten, wie wir sie das vielleicht auch vor ein paar Jahren müssen? Weil natürlich ist da auch das Bewusstsein vorhanden, dass man sagt, wir können nicht bei den Gebäuden auf unsere Bemessungs- und Ermessungsspielräume zurückgreifen, die wir noch vor vielen Jahren hatten. Und das betrifft im Grunde nach alle anderen Bereiche auch. Und man muss ein gemeinsames Verständnis erreichen, indem man auch entsprechende Gesprächskreise zusammenbringt. Das haben wir nicht nur versucht, sondern getan. Und da müssen wir mit allen entsprechenden zuständigen Behörden und Abteilungen und Verwaltungsstellen sprechen. Und ja, das kann durchaus sein, dass die eine oder andere Herausforderung manchmal dann auch die Privatunternehmen insbesondere, als öffentliche Hand sind wir ja ein bisschen vielleicht noch freier unterwegs, aber die privaten Unternehmen dann auch abschreckt, weil sie sagen, nee, wann soll ich mir das alles antun? Ich möchte das und hier sind die Hürden und ich habe auch keine Lust, über die dritte und vierte noch zu springen und bei der fünften, die ist so hoch, da komme ich gar nicht rüber. Das ist richtig, aber das ist, glaube ich, auch eine Verantwortung, die wir als Hafenmanagementgesellschaft, als öffentliche Hand haben, diesen Unternehmen auch zur Seite zu stehen und ihnen auch dem Grunde nach bei dieser Bewältigung von Hürden zu helfen. Und das muss ein Verständnis sein, dass im ganzheitlichen Sinne dann auch für den Standort dann spricht. Und demzufolge, ja, es bedarf vieler zum Gelingen auch dieser Dekarbonisierungsaufgaben. Und das Beste ist immer, dass in einer, ja, wie man so schön sagt, in einem Arbeitskreis, Gesprächskreis sich dann auch zu erarbeiten, damit man auch die gegenseitigen Dinge vielleicht auch nicht nur diskutiert, sondern insbesondere auch versteht. Und dann braucht man natürlich auch bei entsprechenden Behörden und Dienststellen auch den Mut und die Bereitschaft, Ermessensspielräume auch auszureizen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir in Deutschland brauchen. Wir brauchen tatsächlich ein Verständnis, was auch den Mut und die Erwartung aller ist, dem sich zu unterwerfen. Ansonsten kriegen wir unsere Klimaziele auf gar keinen Fall in den nächsten Jahren, zumindest nicht so schnell, wie wir wollen, gefasst. Und ich glaube, da bedarf es noch eines gewissen Weges und auch einer gewissen Überzeugung. Und da sind kleine Communities, und da befinden wir uns hier in Bremen-Bremerhaven drin, wesentlich dynamischer als große. Und die besten Beispiele sind kleine Kommunen, kleine Gemeinden in den Landkreisen, wo auch immer. Die können da tatsächlich viel, viel, viel agiler agieren. Und sie sind manchmal auch beispielgebend für uns, wo wir sagen, wieso schafft denn das Gemeinde XY? Die haben das jetzt mehr oder weniger innerhalb ihrer Kommune schnell umgesetzt, befinden sich da auf einem Weg und stehen da sozusagen mit der gesamten Community ihrer Kommune auch hinter. Und wir in großen Dimensionen gedacht, kriegen nichts auf die Kette, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen. Und ich glaube, da sind wir hier in Bremen-Bremerhaven doch eher ein, ich will nicht sagen Sportwagen, das wird vielleicht zu viel gesagt, aber wir sind auf alle Fälle kein schwerer Tanker, der schwer sozusagen auf Tempo zu bringen ist und auf Mobilität zu bringen ist. Ich glaube, da sind wir hier schon deutlich weiter als andere Bereiche.
Ja, die Rolle der Community, das ist interessant. Da sprechen wir später noch drüber. Sie haben auch schon einen Teil der Lösung, finde ich, skizziert, aber finde, es sind auch so die Herausforderungen deutlich geworden und die Ziele, die Sie haben oder das Land. Bei unserem Gespräch soll natürlich auch nicht fehlen, über die Lösung zu sprechen, die zum Erreichen dieser Ziele führen. Daher möchte ich als nächstes darüber mit Ihnen sprechen, aber vorher gönne ich uns beiden und auch unseren lieben Zuhörern eine kurze Pause und ihr hört uns dann gleich wieder.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Herzlich willkommen zurück. Unser Thema heute ist immer noch Nachhaltigkeit im Hafenbetrieb und mein Gast ist Robert Hove, Geschäftsführer von Bremen Ports. Herr Hove, einleitend habe ich die Wasserbüffel und Galloway-Rinder so hervorgehoben und was die dann im Hafenbetrieb zu suchen haben. Vielleicht können Sie mal das Geheimnis lüften, was es mit diesen Tieren auf sich hat.
Also die Tiere sind fester Bestandteil unserer Mannschaft geworden und das seit vielen Jahren. Es ist schon ein bisschen funny, dass wir tatsächlich der größte Landwirt im Land Bremen sind und das hat auch einen Grund, weil wir selber unsere Kommunikationsflächen selbst betreiben. Wir haben eine eigene Mannschaft und die eigene Mannschaft verwaltet mittlerweile, ich glaube, 38% unserer gesamten Liegenschaften im Hafen und wir reden da ja auch über einige tausend Hektar, die wir hier als Hafen bezeichnen und verwalten dürfen, sind Kommutationsflächen, also Liegenschaften, wo unter anderem auf Grünflächen eben Rinder unsere Partner sind. Und da gab es vor anderthalb Jahrzehnten, ein bisschen mehr vielleicht sogar, die Chance über befreundete natürlich Landwirte hier in der Region eine kleine Wasserbüffelherde zu übernehmen. Ich weiß gar nicht genau, ob es 4, 5 waren. Und weil das Ganzjahrestiere sind und wir hier auch in Feuchtgebieten sozusagen unsere Kompensationsbereiche hinterm Deich haben, haben wir gedacht, oh, das ist ja super, dann nehmen wir die mal. Und aus diesen 3, 4, 5 Wasserbüffeln sind dann mittlerweile 2 Herden geworden. Ich glaube, das ändert sich ja von Jahr zu Jahr, weil wir auch einige Mal entnehmen müssen, haben wir, glaube ich, weiß ich gar nicht, 35 oder sowas, so eine Anzahl von Büffeln. Und das hat dazu geführt, dass wir danach dann auch gesagt haben, Mensch, die Wasserbüffeln, das ist schon mal klasse. Und so kamen wir dann auch zu Galloways, die wirklich auch ganzjährig draußen stehen. Das sind alles 100% Biotiere, die kriegen nichts anderes als den Klee von der Weide. Und sie sind für uns auch, ja, weil wir sie selbst betreiben, also weil wir selber auch dafür sorgen, dass ihnen die Füße geschnitten werden und so weiter und so fort, sind wir da auch, sind sie tatsächlich, wir zählen sie noch nicht mit in unserer Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeitern, aber sie gehören fest dazu und wir haben, wir machen Taufen mit Kindern, wir veranstalten auch Nachhaltigkeitsfeste auf unseren Kommunikationsflächen mit der Bevölkerung, Fahrradtage und dann, ja, also ich sag mal, das ist ein großes Hallo, wenn so ein Wasserbüffel einem gegenübersteht. Jeder, der bei uns neu anfängt, muss einen Vornamen hergeben für die Taufe eines Neuen. Also Robert ist schon seit vielen Jahren nicht mehr bei uns, aber das liegt daran, weil wir ab und zu ja auch Matthias entnehmen. Ich glaube, Matthias haben wir noch nicht jetzt hier benannt, aber wir haben, wie gesagt, eine enge Verbundenheit dadurch, tatsächlich auch zu unseren eigenen Kommunikationsflächen. Und das ist etwas, was uns auch unterscheidet von anderen Standorten. Wir verstehen die Entwicklung, auch Entwicklung von Nachhaltigkeit, auch im Nachhaltigkeitsmanagement, als eine kontinuierliche Aufgabe. Und sie zu verkaufen und zu sagen, okay, wir müssen kompensieren, da kriegt man irgendeine Stiftung oder irgendeinen Bereich Geld und dann sollen die das für uns machen, wir können es anrechnen. Das haben wir von Anfang an gesagt, das ist nicht unsere Idee, sondern wir wollen das selber tun. Und damit haben wir auch die Menschen bei uns, also wirklich auch die Fachlichkeit bei uns, die sehr hilfreich ist, wenn wir mit neuen Projekten auf dem Markt sind und sowas wie eine Baugenehmigung oder ein Planfeststellungsverfahren begehen, dass wir auch sozusagen auf einer Augenhöhe mit den entsprechenden Genehmigungsstellen auch sprechen können. Und demzufolge sind wir hier eng verbunden mit unseren Büffeln. Und letzte Highlight dafür, wir haben mal einen ausländischen, weil wir auch Drittgeschäft machen und Drittgeschäft machen wir auch im Ausland, haben wir einen Auftrag aus Timor-Leste bekommen. Das war ein Beratungsvertrag für eine kleine Hafenanlage. Und da habe ich dann meinen Kollegen bei den International gefragt, ist aber, wieso Timor-Leste? Wir kennen ja kaum Timor-Leste, wie kennen die uns? Nicht?
Wo ist das?
Genau, wo ist das? Wo ist das überhaupt? Und das ist so weit weg, ja, das ist viel zu weit weg, aber egal, wir haben es gemacht und wir haben es deshalb auch im Auftrag bekommen, weil Flaggenzeichen von Timor-Leste sind Wasserbüffel. Und die haben mehr oder weniger mit unserer Bewerbung und dann Natürlich packen wir auch alles, wenn man sich bewirbt, da rein und natürlich auch die internationalen englischsprachigen Broschüren über Kompensation, die wir machen und Ausgleiche, die wir machen. Man hat natürlich Bilder an unseren Wasserwölfen vorne drauf. Und dann haben die Thema Leicester gedacht, nachdem sicherlich auch das sonstige Fachliche passte, hey, das ist super, das sind Freunde von Büffeln und die, das sind jetzt auch unsere. Und deswegen haben wir vor einigen Jahren mal einen Auftrag gehabt. Das war ganz lustig.
Anekdoten fürs Leben. Einmal wollte ich auch noch was Charmantes loswerden. Man kennt das so, oder ich kenne das so klassisch von jungen Werbeagenturen oder so PR-Agenturen. Unser Team, und dann ist immer der Teamhund mit auf der über uns ja. Seite im Internet. Müssen Sie auch noch die Herde da abbilden, die
35? Ja, genau.
Aber was Sie eben sagten, das habe ich schon fast mir vermutet oder wollte Sie das auch fragen, inwieweit das hilft, dass Sie diese Kompensationsmengen selber halten, so fürs Verständnis, fürs Gesellschaftliche, für die Akzeptanz, auch mit den Umweltverbänden und so, dass Sie da selber Herr über die Flächen sind. Halten Sie die eigentlich auch vorsorglich vor für kommende Ausbauprojekte oder müssen Sie dann entsprechend, wenn Sie wissen, wie die Ratio ist, so und so bauen wir den Hafen aus, dann brauchen wir die und die Flächen oder halten Sie da auch vorsorglich was vor? Wie muss man sich das vorstellen?
Also erstmal klar, für die Maßnahmen, die wir definitiv umgesetzt haben, sind alle Flächen in unserer Zuständigkeit. Wir machen unter anderem auch die Kompensationsmaßnahmen auch für die Stadt Bremerhaven. Da sind wir mehr oder weniger Dienstleister, kann man sagen. Ja, und wir halten auch einige Dinge vor. Jetzt nicht unbedingt strategisch, also sagen wir mal nicht nur strategisch, sondern auch, wenn sie im ökologischen Kontext zu den Maßnahmen stehen, die wir haben. Und das letztendlich ist dann auch etwas, was sehr wohl wahrgenommen wird, auch eben halt in den Bereichen, die Sie angesprochen haben, in den Verbänden oder auch Verwaltungsstellen, die sich mit Umweltschutz und so weiter beschäftigen, weil wir zum Beispiel auch mal einen Fluss renaturieren oder einen Nebenfluss renaturieren, wo man dann sagt, ja, habt ihr den irgendwo angerechnet? Nee, haben wir nicht, aber das ist eben halt oft aus dem Ökosystem heraus sinnhaft, dass dieser Abzweig da auch noch mit renaturiert wird. Und wir könnten ihn ja natürlich dann auch für Maßnahmen dann entsprechend anrechnen lassen. Will damit sagen, wir sehen das Ganze tatsächlich auch in dem Bereich ganzheitlich und konzentrieren uns dann nicht nur auf Punkt und Komma, sondern wir überkompensieren eigentlich jede Maßnahme, die wir haben.
Ja, was ich eingangs auch sagte, mein subjektives Gefühl, wenn es um Nachhaltigkeit im Hafen geht, geht es für mich häufig um Landstromanschlüsse. Das ist ja auch nur, ich sag mal, indirekte Hafenverursacheremission, sondern das ist ja Ihre Scope 3, das ist ja eigentlich auch von den Schiffen. Vielleicht können Sie da noch mal einen Einblick geben, welche Relevanz hat eben Landstrom und was sind sonst so im wirklichen Hafenbetrieb, wo Sie die Fittiche drin haben, so die größten Emissionsverursacher und damit auch die größten Einsparpotenziale, dass Sie noch mal so einen operativen Einblick bekommen in das Daily Business.
Ja, bevor wir zum Landstrom kommen, muss ich vielleicht eine Sache noch vorwegstellen, weil das vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer kennen. Die bremischen Häfen sind, so wie zum Beispiel Hamburg auch, ein Eisenbahnhafen. Eisenbahnhafen hat man vor 100, 120 Jahren entwickelt. Damals gab es noch einen Kaiser hier und deswegen haben wir auch in Bremerhaven zum Beispiel einen Kaiserhafen. Der ist tatsächlich für das Hinterland über Eisenbahn entwickelt worden. Und davon zehren und leben wir heute ungemein. Wir haben das Thema Eisenbahn oder Hinterlandverkehr über die Bahn in den letzten 20 Jahren exorbitant ausgebaut. Wir haben Kennzahlen in dem Bereich und die spielen natürlich in unserer Nachhaltigkeitsstrategie und in unseren Scopes auch eine gewaltige Rolle. Wir haben im Bereich der Automotive-Verkehre haben wir eine über 80-prozentige Beteiligung der Bahn an Verkehren. Also alles, was bei uns sozusagen in dem Bereich in die Häfen und von den Häfen rausgeht, kommt über die Bahn ins Hinterland. Das ist schon mal ein Wert, den gibt es nirgendwo, glaube ich, sonst auf der Welt. Ich habe zumindest noch keinen Hafen gehört, der größere
groß, ne? Ja.
Und wir haben letztes Jahr, und da sind wir auch richtig stolz, weil das auch so eine Art, so ein Benchmark oder Milestone oder wie auch immer Zielgröße war, wir haben im letzten Jahr über 50%, nämlich ich glaube 21,3% aller Containerverkehre auf die Bahn gebracht. Das hat auch kein Potenzial, hat auch keinen Hafen auf der Welt. Und demzufolge ist für uns der Ausbau der Hafeninfrastruktur, der Bahn, und wir haben ja sind ja so eine Sandwich-Lösung, die Deutsche Bahn kommt, klingelt irgendwo an der Stadtgrenze und dann kommen praktisch die bremischen Hafeneisenbahnbereiche und dann kommt der Terminal respektive, dann kommt das Schiff. Und die Infrastruktur für die Hafeneisenbahn ist exorbitant wichtig dafür, dass das System insgesamt funktioniert. Sonst hätten wir solche Zahlen nicht. Und da haben wir sehr viel Geld investiert und werden das auch noch zukünftig tun. Und das ist ein großer Teil auch für das Erreichen von der CO2-Neutralität in den Häfen. Und demzufolge ist das für uns wichtiger und nachhaltiger als das Thema Landstrom. Landstrom ist natürlich eine Übergangsvariante, bis die Schiffe, wie ich eingangs sagte, auch tatsächlich wieder so nachhaltig und, sagen wir mal, CO2-neutral sind, mit Treibstoffen der Zukunft, wo Landstrom dann auch gar nicht mehr das Nachhaltigkeitsthema ist. Dann mag es ein Versorgungsthema sein, dann mag es ein Bequemlichkeitsthema sein, dann mag es sogar ein wirtschaftliches Thema sein, weshalb Schiffe denn hier im Hafen auch Strom beziehen, während sie hier liegen. Aber es ist kein Thema mehr der Dekarbonisierung. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und meine Perspektive oder unsere Perspektive für die nächsten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre. Dann hat das Landstromthema einen anderen Impuls. Heute wollen wir damit die Liegezeiten sauberer machen. Und da sind wir hier auch am Standort, wenn ich jetzt wieder in Bremerhaven bei den großen Containerschiffen bin und bei den großen Rohreschiffen bin, dann haben wir hier eine geografische Lage, die uns, was die Luftreinhalte-Thematik angeht, für die Stadt nicht die Betroffenheit. Wir haben sogar gar keine Betroffenheit, um es mal so ein bisschen grob zu sagen, weil wir haben durch die Nordwestwindlagen hier eine sehr hohe Verwirbelung der Emissionen. Das heißt also, die Stadt und die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hier in der Stadt sind nicht so betroffen wie in anderen Standorten, wo der Hafen direkt im Stadtzentrum liegt.
Das haben wir hier, nun sitze ich ja in Hamburg oder so, arbeite ich auch da, ist das schon ein anderes Thema, klar.
Definitiv. Ja. Aber wir verschließen uns der Sache überhaupt nicht. Auch wir sind gerade dabei, die ersten Landstromanlagen hier für Seeschiffe zu installieren. Binnenschiff hat es schon seit einigen Jahren so 100% an allen Liegeplätzen sozusagen Landstrom versorgt, aber das ist ja auch eine ganz andere Technologie, eine ganz andere Herausforderung bei dem Thema, alle Liegeplätze hier für Seeschifffahrt landstromfähig zu machen. Das ist schon auch eine sehr, sehr große Investition und da muss man auch schauen, welche, sage ich mal, Kosten-Nutzen-Realitäten wir da haben, ja. Aber nochmal, ja, für die Übergangszeit ist es richtig sinnhaft, auch das zu tun, insbesondere auch im Kreuzfahrtschiffbereich. Ja, definitiv, das sind ja Kleinstädte. Ganz
andere Verursacher,
genau.
Mengen da, ne?
Genau, ganz andere Großstädte, Kleinstädte, die hier sozusagen an der Kaje liegen. Für so ein Roro-Schiff, wo 4.000, 5.000, 6.000, sagen wir mal, PKWs draufpassen oder für ein Containerschiff, wo ein paar Tausend oder auch Zehntausende von Containern draufpassen, ist das nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und wir tun das, ja, aber es ist und bleibt für uns eben halt auch eine Übergangsvariante. Und es ist auch tatsächlich nicht so trivial, weil da entstehen schon große Netze, da entstehen schon große Versorgungspeaks und man kann sich tatsächlich noch gar nicht so richtig vorstellen, wenn alle großen Seeschiffe hier Strom ziehen, also dann muss die Stadt Bremerhaven, sag ich mal, wieder Kerzen anmachen. Ja? Also auch nochmal so ein Versorgungsthema, was wir auch nochmal darüber hinaus haben. Und das sind natürlich andere Standorte vielleicht ein bisschen im Vorteil, ja. Aber wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass wir eben halt auch die CO2-Neutralität hier in dem Bereich erreichen können.
Ja, ich denke, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch. Das ist ja leider nicht so wie ein Stecker wie der Staubsauger zu Hause, sondern das sind ja unterschiedliche Netzspannungen und Generatoren, die sind so groß wie ein Einfamilienhaus, um das erstmal umzuwandeln, ne? von der Spannung an Land da an Bord. Ja. Wir haben eben nochmal so im Nebensatz gesagt, Kosten nutzen. Das würde mich vielleicht als letzter Punkt nochmal interessieren, bevor wir gleich also Richtung Ausblick und Ende des Gesprächs gehen. Die gesamten Kosten für das Nachhaltigkeitsmanagement, für die Maßnahmen. kommen die aus dem Haushalt des Landes Brems für Sie? Legen Sie das auf die Mieten und Pachten um? Wie finanzieren Sie das als Betreiber, als Hafenbetreiber?
Ja, da sprechen Sie natürlich das wirklich schwierigste und herausforderndste Thema an sich an. Es ist nicht nur bei uns, sondern es ist überall so. Ziele zu definieren, politisch, gesetzlich zu vereinbaren, ist ja das Einfachste dabei, ja. Da muss man ja nur, sag ich mal, einen Common Sense erreichen. Das ist in dem Bereich, glaube ich, mittlerweile gar nicht schwer. Dann aber zu sagen, wer soll es dann umsetzen und wer soll es finanzieren, das sehen wir im Kleinen, das sehen wir im Großen. Und natürlich kann ein Land wie Bremen, aber auch andere Bundesländer, können das nicht alleine finanzieren. Das ist tatsächlich nicht möglich. Das muss man nicht lange ausführen, aber das Geld ist endlich und diese Add-ons in kurzer Zeit, die da große Investitionen bedeuten, sind nicht alleine durch die föderalistischen, sagen wir mal, Kommunen zu tragen. Deswegen brauchen wir tatsächlich auch, wenn es eine Bundes- und es ist eine Bundes- und auch natürlich kommunale Aufgabe, wenn wir diese Ziele auch realistisch umsetzen wollen, dann benötigen wir tatsächlich Co-Förderungen. Das war eingangs bei den, nochmal beispielhaft, bei den Landstromanlagen so, dass ein gewisser Anteil vom Bund gefördert wurde. Aber das ist der erste Schritt gewesen. Wenn da nicht eine weitere Förderkulisse praktisch für den Endausbau, und wir sind ja mal gerade erst bei, ja, gefühlten, weiß ich nicht, 10, 15 vielleicht, in dem anderen Standort auch ein bisschen mehr, 20% der Investitionen, dann bedarf es noch mehr. Und da kann man dann nicht die Kommunen mit alleine lassen. Und deswegen sind wir in Bremen, ja, vielleicht auch, weil wir das kleinste Bundesland Deutschlands sind, auch enttäuscht davon, dass die Hafenlasten des Bundes so gering ausfallen, wie sie ausfallen. Seit 20 Jahren sind sie auf dem gleichen Niveau. Die werden auch nicht irgendwie, sage ich mal, inflationär erhöht, sondern die sind auf dem Status. Die Ermittlung dafür ist 20 Jahre alt. Ich will damit sagen, die Investitionen, die wir bekommen, decken bei weitem nicht das, was investiert werden muss. Und da bin ich auch nicht mal bei Nachhaltigkeitsthemen, da bin ich bei klassischen Dingen alleine. Ja, beim eigentlichen Bau einer oder Ertüchtigung einer Kaje oder. Und demzufolge müssen wir das Bewusstsein, dass Häfen auch eine nationale Aufgabe haben und natürlich damit auch eine nationale Co-Förderung benötigen, auch wirklich strapazieren. Das mag irgendwie einfach klingen, aber das ist mehr als nur notwendig. Ohne eine Co-Finanzierung des Bundes, woher auch immer das Geld kommt, wird uns die Erreichung der Klimaziele in der Logistikkette, insbesondere im Hafen, nicht gelingen. Definitiv nicht.
Ich habe mir vorher gar nicht bewusst gemacht, dass ich damit doch nochmal dieses Thema treffe. Na, das ist eigentlich ein Thema für noch einen ganzen extra Podcast. So sind wir voll beim Thema nationale Hafenstrategie und Föderalismus und wie sieht die Finanzierung aus. Aber Sie haben das ja sehr, sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Ja, das soll es zu dem Thema operative Maßnahmen, Herausforderungen, Ziele ein bisschen gewesen sein. Nochmal vorausschauen, denn wenn man Social-Media-Kanäle schaut oder auch in Ihr Nachhaltigkeitsbericht, der ja vor gar nicht so langer Zeit veröffentlicht wurde fürs vergangene Jahr, spielt darin auch die Ausrichtung der Veranstaltung Envo Connect eine Rolle. Die ist in wenigen Wochen am 19. und 20. September in Bremerhaven zum zweiten Mal. Nun muss ich zugeben, ich war vergangenes Jahr ja auch als Besucher da und fand die erste Ausgabe sehr gelungen, sehr ganzheitlich gedacht. Dieses Jahr, deshalb bin ich ein bisschen befangen, bin ich hier wieder dabei als Moderator einer Session und freue mich auch drauf. Dennoch interessiert mich einmal, warum ist auch ein solches Format, eine solche Veranstaltung wichtig für Sie? Denn ganz frech oder salopp gesagt, dadurch sparen Sie ja jetzt kein Gramm CO2. Aber warum ist das wichtig, sowas zu machen für die Community? Vielleicht können Sie das einmal erklären.
Ja, wir haben vor gut 2 Jahren uns überlegt, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit und auch die Vernetzung mit anderen Bereichen, die im gleichen Themenkreis sind, die aus der Logistik kommen, die aber vielleicht auch darüber hinaus aus anderen Wirtschaftsbereichen kommen, wie können wir da, mit welchem Format können wir das einfach noch weiter befruchten? Und dann fiel uns eben halt die Konferenz ein, eine Nachhaltigkeitskonferenz, die es für Häfen und Logistik in diesem Bereich nirgendwo gibt in Deutschland. Okay, wenn jemand da vielleicht für prädestiniert ist, dann sind es die bremischen Häfen. Wir haben das Ganze tatsächlich auch mal in einer nationalen Umfrage aller Stakeholder, die sich mit Häfen und Logistik beschäftigen, mal verprobt und mal gefragt, wofür stehen die bremischen Häfen? Und da waren zwei Themen tatsächlich regend und auch im Vergleich zu anderen Hafenstandorten größer als wir das wirklich gedacht haben. Und das sind einmal das Thema Leidenschaft. Ja, Leidenschaft ist etwas, da kann man sich sofort mit identifizieren. Also die bremischen Häfen werden als leidenschaftlich, glaube ich, auch deshalb wahrgenommen, weil wir, wie ich eingangs schon sagte, nur kurze Wege haben und nicht so viele Protagonisten da sind, bevor man ans Ziel kommt. Aber, und das war sozusagen noch deutlicher, für das Thema Nachhaltigkeit. Und gesagt, okay, wenn wir so ein Format auflegen, wo wir mit einer Konferenz über anderthalb, zwei Tage uns dem Thema ganzheitlich widmen wollen, dann sollten wir diesen Versuch starten. Und wir haben, wie Sie eben schon gesagt haben, bei der ersten Veranstaltung letztes Jahr, wie das immer so ist mit neuen Formaten, gehofft und gebangt, wie kommt das an? Und wir waren wirklich sehr überrascht, wie positiv das angenommen wurde, wie viel auch artfremde Menschen da waren. Artfremd, also die wir nicht aus dem Hafen kennen oder direkt aus dem Hafen kennen, sondern die eben aus vielen, vielen Bereichen kommen und haben gesagt, okay, das ist jetzt wirklich auch gelungen. Und deswegen war klar, dass wir die zweite und danach dann auch von mir aus die nächsten 100 Konferenzen dann machen werden. Und wir haben namhafte Vortragende an Bord. Wir haben leider, wir hatten die Zusage vom ehemaligen Umweltminister Töpfer, der nun ja leider verstorben ist, den hatten wir engagiert. Wir haben andere namhafte Personen, das kann man alles unter Envo Connect googeln, an Bord. Und ich glaube, wir schaffen dort ein Format, wo wir auch uns mit ganz anderen Bereichen vernetzen können, ganz auch andere wissenschaftliche Themen in dem Kontext sehen, wo wir Lösungsansätze auch von Stakeholdern präsentiert bekommen, wo wir uns tatsächlich in einer Gruppe befinden, wo es Spaß macht, in ganz anderem Zusammenhang stehend über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, sich auszutauschen und ja, und etwas zu lernen. Und deswegen ist es für uns, ja, danke für den Aufruf, für uns toll, wenn möglichst viele Menschen nach Bremerhaven, nicht nur weil Bremerhaven so schön ist, sondern auch, weil wir die Envo Connect da haben, uns Ende September, am 16., am 19. und 20. September besuchen, weil ich glaube, wir haben da ein famoses Format und es macht Spaß, allen, die dort teilnehmen und die dort vortragen und die sich dort vernetzen, hier an dieser spannenden Veranstaltung teilzuhaben.
Wenn das nicht Richtung Schlusswort geht, also nochmal zusammengefasst, envoconnect.com, da gibt es die Infos zu den Speakern, zum Programm, da können Sie sich registrieren. Und ich kann auch nur für fürs vergangene Jahr sprechen, fand das auch sehr interessant und wie gesagt, sehr ganzheitlich gedacht vom vegetarischen Catering bis zu Glasflaschen und einfach sehr, sehr passend und harmonisch und inspirative Gespräche. Also freue mich auf die zweite Ausgabe und Herr Hove, danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Einblicke und den lieben Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten. Das war's für diese Ausgabe. Ihr könnt natürlich diesen und andere Podcasts der DVZ auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, freue ich mich sehr über eine Nachricht an redaktion@dvz0.de. Das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.